noch eine kurze Ergänzung. Vielen Dank. Kurze Ergänzung zu der Ansage zum Waldgottesdienst, die Conny gemacht hat. Also jetzt, heute, findet ihr die Infos noch nicht auf der Homepage. Ich stelle sie in den kommenden Tagen dort mit drauf. Also nicht, dass jemand das heute Nachmittag nachguckt und denkt, warum finde ich da nichts. Kommt in den folgenden Tagen. Ja, die Lydia hat schon angekündigt, es soll heute um das Thema gehen, Anbetung als Lebensstil. Ich habe ja am 4. August, das war der letzte Gottesdienst hier in diesen Räumen, auch schon mal gepredigt über dieses Thema. Es ging genauer gesagt um Psalm 96 und in der neuen Genfer Übersetzung lautet die Überschrift von Psalm 96, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Also es geht um Anbetung. Und ich möchte zum Einstieg heute für den zweiten Teil dieser Predigt gerne einfach nochmal diesen Psalm lesen. Und ich lese ihn aus der neuen Genfer Übersetzung. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie natürlich gerne mit aufschlagen und mitlesen. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr, und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Völkern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn. Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Erweist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme. Preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Ja, erweist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken. Und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen in Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Soweit Psalm 96. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich im ersten Teil auch dazu gesagt habe. Zum einen war mir dort mal wichtig, dass wir in dem Psalm sehen, dass die gesamte Schöpfung zur Ehre Gottes geschaffen ist. Das soll hier dieses etwas blumige Bild sozusagen ausdrücken, dass die Felder jubeln und die Bäume jauchzen. Und es gibt noch andere Stellen in der Bibel, die das auch aufgreifen. Die gesamte Schöpfung ist zur Ehre Gottes geschaffen. Und das bedeutet, Anbetung ist einfach Teil unseres Daseinszwecks. Dafür sind wir geschaffen, Gott anzubeten. Und das gilt natürlich auch und gerade für uns als Kinder Gottes. Das ist ein Grund, warum wir da sind, zur Ehre Gottes, zu seiner Anbetung. Und es bedeutet eben auch, Anbetung ist eigentlich keine Frage von Gefühlen. So im Sinne von, ach naja, ist mir heute danach, ist mir heute nicht danach. Das ist eigentlich gar nicht der springende Punkt. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Lebenssituationen, in denen du vielleicht gerade so herausgefordert bist, dass du sagst, hey, also solche Lieder wie irgendwie, hey, Jesus ist so gut zu uns und ja, und Dinge, das kann ich gerade einfach nicht. Ich weiß, es gibt so Lebenssituationen, wo du sagst, da habe ich gerade nicht die Kraft dafür, da habe ich nicht das innere Zeugnis, wie man das auch so gut christlich ausdrückt. Und das ist in Ordnung, das darf sein. Gott legt unglaublich großen Wert auf unsere Ehrlichkeit und Gott kann unsere Ehrlichkeit auch ertragen. Und das Letzte, was Gott möchte, ist, dass wir hier irgendwie eine fromme Show veranstalten, obwohl es eigentlich in unserem Herzen ganz anders aussieht. Aber was ich damit meine, ist, wenn ich sage, das ist nicht eine Frage von Gefühlen, ja, lasst uns nicht irgendwie aus der Anbetung ausklinken, weil wir so merken, ach, ich habe eigentlich gerade keinen Bock drauf. Psalm 96 sagt, der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Und es ist schon irgendwie unpassend, wenn man dann mit so einer Haltung in die Anbetung geht, dass man sagt, ach, ich habe heute noch keinen Kaffee gehabt. Das Lied gefällt mir nicht. Und der Gitarrist ist auch nicht gerade der Kracher. Die XY-Gemeinde, die macht das ganz anders und viel besser. Nee, also heute kann ich irgendwie nicht gut auftanken. Anbetung ist eine bewusste Entscheidung, sich zu fokussieren auf die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit und das Wesen Gottes. Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist keine Sache von Bauchgefühl. Und dann habe ich im ersten Teil auch noch einen Schwerpunkt gesetzt auf kreative Formen von Anbetung. Also Musik gehört da natürlich mit dazu, aber auch Malerei und Wortkunst und was man sich da nicht noch alles noch vorstellen kann, will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das eigentlich für den heutigen Teil, für das Verständnis nicht so entscheidend ist, sondern ich will lieber weitergehen. Und zwar geht es mir heute darum, das hat die Lydia ja auch schon anmoderiert, dass Anbetung ja viel mehr ist als Lieder und Kunst, so gut und wichtig das ist, also das will ich auf gar keinen Fall schmälern, aber es ist viel mehr als das. Oder um es ein bisschen polemisch auszudrücken, Anbetung ist einfach viel mehr als ein Programmteil im Gottesdienst oder im Hauskreis. Nochmal dieser Vers aus Psalm 96, ich lese ihn mal vor, Psalm 96, Vers 8. Da heißt es, erweist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt, bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Und dieser Vers bezieht sich natürlich klar auf den Tempel und auf die Art und Weise, wie die Juden eben zur Zeit des Tempels auch geopfert haben in Jerusalem. Und für uns hat es sozusagen keine direkte Gültigkeit, zumal der Tempel ja sowieso seit 70 nach Christus auch zerstört ist. Aber im Römerbrief beschreibt Paulus, was eigentlich für uns als Nachfolger von Jesus eine angemessene Opfergabe ist Gott gegenüber. Römer 12, Vers 1, da schreibt Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und in Ergänzung lese ich noch einen Vers von Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Und das ist schon eine ganz schön krasse Aufforderung, die Paulus uns hier mit auf den Weg gibt. Du sollst dein ganzes Leben mit all seinen Bereichen, mit all seinen Facetten für Gott einsetzen. Was immer du tust, egal wo du das tust, wann du das tust, du sollst es zur Ehre Gottes tun. Und wie sehr habe ich das auf dem Schirm, so in meinem Alltag, mit allem, was ich so tue und was los ist und was dazugehört. Und wie schnell passiert mir das bewusst oder auch unbewusst, dass ich so innerlich eine Unterscheidung treffe, so zwischen meinen frommen Aktivitäten, wo ich dann als Jesus-Nachfolger unterwegs bin, und meinem Alltagskram, wo ich irgendwie so gedanklich halt unterwegs bin, wie jeder andere, der noch nie was von Jesus gehört hat. Wenn ich im Supermarkt in der Schlange stehe, dann bin ich berufen, dort zur Ehre Gottes zu stehen. Wenn jemand mit seinen Kindern auf den Spielplatz geht, dann ist er berufen, dort zur Ehre Gottes hinzugehen. Wenn du auf Arbeit gehst, dann bist du berufen, dort zur Ehre Gottes zu sein. Und wenn du unter der Dusche stehst und wenn du mit deinem Nachbarn über den Zaun redest, was immer du isst oder trinkst oder tust, das tu zur Ehre Gottes. Und in Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus, die Zeit ist da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Wie oft wir in unserem Alltag wirklich Dinge mit Gott erleben, hat auch ganz viel damit zu tun, inwieweit wir so diesen Fokus haben, unseren Alltag zur Ehre Gottes zu leben. oder ob wir halt eben so bewusst oder unbewusst unterscheiden zwischen den frommen Sachen, wo wir uns nach Gott ausstrecken, und den Alltag, wo wir es vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Die Frage ist, wollen wir uns vom Vater finden lassen, als Einzelne und als Gemeinde? Anbetung ist eine bewusste Entscheidung, sich zu fokussieren auf die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit und das Wesen von Gott. Aber was heißt das jetzt ganz konkret, Anbetung als Lebensstil? Wie sieht es aus? Was soll ich da machen? Was bedeutet es zu sagen, Anbetung ist für mich mehr als halt ein Programmteil im Gottesdienst oder im Hauskreis, was es ja ehrlich gesagt auch ist und was ja auch legitim ist? Ich möchte im Folgenden auf drei Bereiche eingehen, in denen jeder von uns eine Entscheidung treffen kann, auch eine Entscheidung treffen muss in gewisser Weise, Jesus die Ehre zu geben oder es eben nicht zu tun oder in welchem Maße man das eben auch tun möchte. Beim ersten Bereich, auf den ich eingehen möchte, da komme ich nochmal zurück auf dieses Thema Opfer, das ich ja vorher auch schon angesprochen habe. Ich lese nochmal den Vers aus Psalm 96. Erweist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt, bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums. Wie gesagt, im Tempel opfern ist für uns als Nachfolger von Jesus kein Thema mehr, auch weil es den Tempel nicht mehr gibt. Aber trotzdem finden wir auch im Neuen Testament diese Beispiele, dieser Zusammenhang von Opfer und Anbetung. Und eins der bekanntesten Beispiele dafür ist diese Geschichte, als eine Sünderin zu Jesus kommt und seine Füße salbt. Und ich lese das mal vor aus Lukas 7. Da steht, einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass Jesus da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Und die Leute sind dann hell empört und sagen, ja, da sieht man doch, dass der Jesus nur ein Scharlatan ist, sonst müsste der ja wissen, was das hier für eine Frau ist, die da kommt und ihm hier die Füße berührt. Und Jesus sagt dann, Leute, ihr habt mir keine Ehre erwiesen, als ich zur Tür reingekommen bin. Ihr habt mich nicht mit Olivenöl gesalbt. Ihr habt auch sonst eigentlich wenig Gutes für mich getan. Und diese Frau ist vor mir niedergefallen. Die packt hier das kostbarste Salböl aus. Die küsst mir die Füße. Der Fokus dieser Frau war die Ehre und die Macht und die Herrlichkeit und das Wesen von Jesus. Und ihr Opfer war das teure Salböl natürlich, das sie verwendet hat, um Jesus die Füße zu salben. Aber natürlich auch diese ganze demütigende Situation. Sie konnte sich ja vermutlich vorstellen, wie die Leute reagieren würden, wenn sie da reinkommt, dass sie da eigentlich nicht willkommen ist. Aber ihr Wunsch, Jesus zu ehren, war so groß, dass sie auch dieses emotionale Opfer auf sich genommen hat. Und es gibt auch für uns hier und heute Situationen, wo Jesus zu ehren mit echten Opfern verbunden sein kann. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die so eine DDR-Biografie haben, dass sie irgendwie in der Kirche waren oder eben auch sonst mit Jesus unterwegs waren und deswegen halt auch gesagt haben, ich bin eben nicht bei der FDJ oder ich gehe zu den Bausoldaten und die dafür auch handfeste Konsequenzen für ihren weiteren beruflichen Werdegang in Kauf genommen haben. Das ist ein Beispiel dafür, wie auch Leute im 20. Jahrhundert echte Opfer auf sich genommen haben, um Jesus zu ehren. Also solche Situationen gibt es immer noch. Und dann gibt es aber nochmal eine andere Ebene, auch Opfer zu bringen. Und da gefällt mir in dem Fall das Englische ein bisschen besser als das Deutsche. Im Englischen gibt es nämlich zwei Wörter für das deutsche Wort Opfer. Es gibt zum einen das Wort Sacrifice. Sacrifice, das ist schwer, das tut weh, das ist eine Überwindung, das ist halt richtig ein Opfer. Und dann gibt es aber auch noch das Wort Offering. Das ist wie soll ich sagen, eine Kategorie weniger heftig. Ja? Ihr kennt ja vielleicht das Wort to offer, heißt ja so viel wie was anbieten oder auch was zur Verfügung stellen. Und eine Kollekte zum Beispiel im Englischen ist halt kein Sacrifice, sondern es ist ein Offering, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, bei aller Wertschätzung für das Geld, das Leute geben, es ist ja meistens jetzt nicht Beträge, wo du sagst, oh, da geht mein Jahresurlaub, sondern es ist ein Offering und nicht unbedingt ein Sacrifice für viele von uns zumindest. Also was ich damit meine, ist einfach bei diesem englischen Wort Offering in dem Zusammenhang geht es für mich einfach darum, ich möchte das, was ich habe und das, was ich bin, Gott zur Verfügung stellen. Und da geht es doch erstmal gar nicht darum, dass ich sage, boah, das wird schlimm und das wird wehtun und was mich das alles kosten wird, sondern einfach zu sagen, hey Gott, ich stelle dir zur Verfügung, was ich habe und was ich bin. Konkret kann das bedeuten, zum Beispiel meinen Tag damit zu beginnen, dass ich sage, Jesus, wie und wo kann ich heute für irgendjemand anders ein Segen sein? Eine kleine Ermutigung, irgendjemand was Gutes tun, was auch immer. Jesus, wie soll ich diese Woche mit meiner Freizeit umgehen? Jesus, wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Gibt es irgendwas, wo du mich einfach auch rufst, mein Geld für eine bestimmte Art und Weise einzusetzen? Und es beginnt schon ganz oft im Kleinen. Wir hatten gestern Hauskreis und da hat jemand erzählt, dass er neulich mal einfach ganz spontan einen Obdachlosen zum Döner eingeladen hat. Und jetzt je nachdem, wie du von deiner Persönlichkeit gestrickt bist, für manche Leute ist es ein Offering, für manche fühlt es sich eher wie ein Sacrifice an, so wie introvertiert oder extrovertiert man eben ist. Aber für die Person war es einfach, hey, das hat mich 20 Minuten gekostet, das hat mich 3,50 Euro gekostet, für mich war das eine Kleinigkeit. Aber da geht's schon los. Jesus, ich stelle dir zur Verfügung, was ich habe und was ich bin. Und jetzt, was hat das mit Anbetung zu tun, dieses ganze Thema? Wenn ich bereit bin, mich vom Heiligen Geist führen zu lassen und zu sagen, ich lege dir mein Geld hin, ich lege dir meine Zeit hin, ich lege dir mein Auto hin, ich lege dir hin, was auch immer ich an Ressourcen so habe in meinem Leben, und ich stelle das wirklich Jesus zur Verfügung. Heiliger Geist, sag an, was ich damit machen soll. Dann bringe ich damit auch ein Vertrauen zum Ausdruck, dass ich sage, hey, Gott ist mein Versorger. Ich muss keine Angst haben, Geld wegzugeben und dann lässt mich Gott halt am langen Arm verhungern. Gott wird mich versorgen. Ich bringe das Vertrauen zum Ausdruck, dass ich sage, hey, Gott hat gute Absichten mit mir. Wenn ich Gott mein Leben hinhalte und sage, ich tue, was du mir sagst, dass ich tun soll, muss ich keine Angst haben, dass du irgendwie was ganz Schlimmes mit mir anstellst und ich werde es mein Leben lang bereuen, dass ich dir das angeboten habe. Es ist ein Ausdruck dafür zu sagen, hey Gott, ich habe keine Angst vor dem, was du mit mir vorhast und was du mit mir tun wirst. Es ist eine bewusste Entscheidung, sich zu fokussieren auf die Macht Gottes, mich zu versorgen, auf seine Güte, dass er gute Absichten mit mir hat, auf sein Wesen als Vater im Himmel. Und der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Bin ich bereit, mich von Gott finden zu lassen? Also das ist der erste Bereich. Opfer bringen, beziehungsweise einfach Gott zur Verfügung stellen, was ich bin, was ich habe, ist eine Art und Weise, einfach Gott auch zu ehren und ihn anzubeten. Ein zweiter Bereich, in dem jeder von uns eine Entscheidung treffen kann, Gott zu ehren, ist dieses ganze Thema Heiligung. Also wie gehe ich einfach um mit Dingen in meinem Leben, von denen ich weiß oder sehr begründet vermute, dass Gott da möglicherweise nicht so happy ist damit. Im Psalm 96 heißt es, betet den Herrn an im heiligen Festschmuck. Und auch das bezieht sich natürlich wieder auf die ganzen Vorschriften rund eben um den Tempelkult und die Opfer dort. Aber ich finde auch, es ist schon ein Bild dafür, in welchem Zustand wir auch in die Gegenwart Gottes kommen. Also jetzt geistlich gesehen, in welchem Zustand. Zur Zeit des Propheten Amos im Alten Testament hat das Volk Israel so dieses ganze Thema Heiligung mal wieder ziemlich vernachlässigt. Und da macht Gott eine ziemlich krasse Ansage. Ich lese mal vor aus Amos 5, ab Vers 22. Da sagt Gott, ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Und vom Urtext her ist es eigentlich noch mal ein bisschen krasser ausgedrückt. Da sagt Gott so sinngemäß, also von eurem Lobpreis, da sagt er nicht, das will ich nicht hören, geht mir weg, sondern da sagt er, ey, da wird mir schlecht davon. Also eigentlich fast schon, ey, das kotzt mich an, da könnte ich kotzen. Wenn ihr hier irgendwie fromme Schau macht, aber in Wirklichkeit eigentlich vom Herzen her nicht euch um das schert, worum es mir eigentlich geht, da wird mir echt schlecht dabei. Und jetzt wissen wir ja, dass Gott wirklich aufs Herz sieht. Wir sehen das mega deutlich auch bei diesem Beispiel von der Sünderin, die Jesus die Füße gesalbt hat. Das war nur eine Frau, da gab es wirklich Dinge in ihrem Leben, die nicht so den Geboten Gottes entsprochen haben. Aber Jesus hat dieses Herz gesehen und hat sie wirklich, hat ihr vor diesen ganzen Männern, die hier einen auf selbstgerecht gemacht haben, Würde gegeben, hat sie emporgehoben. Gott sieht dort wirklich aufs Herz. Und wir wissen ja auch, dass Jesus unsere Sünden stellvertretend auf sich genommen haben und dass wir deswegen auch wirklich in den Augen Gottes gerecht sind. Also wir müssen jetzt nicht Angst haben, wenn wir hier im Lobpreis stehen und da ist es vielleicht irgendwas noch nicht so tipptopp, dass Gott uns dann ganz fürchterlich findet. Aber ich denke trotzdem, wenn wir so einen bewussten Fokus setzen auf diese Heiligkeit Gottes, auf sein Wesen, dann müssen wir eigentlich auch erkennen, dass es wirklich so ist, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Und ich denke, Gott hasst die Sünde wirklich. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können, aber er hasst auch die Sünde mehr, als wir uns vorstellen können. Mir war das mal eine große Hilfe, so im Verständnis von diesem Spagat, so dieses Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde, weil, ja, also zumindest mir geht das so, manchmal, wenn irgendjemand was macht, was ich richtig ätzend finde, da gelingt es mir auch nicht immer gleich gut, dann zu unterscheiden und zu sagen, also den Menschen liebe ich total, ich lehne ja nur ab, was er tut, sondern ja, wenn ich das Verhalten ätzend finde, geht es halt auch ganz schnell, dass ich den Menschen selber ätzend finde. Ich arbeite an mir und Gott arbeitet an mir. Aber das war für mich immer so, dass ich sage, ja, ich habe ich vom Kopf 100-mal gehört, dass Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Aber was mir wirklich geholfen hat, das mal so zu durchdringen, zu verstehen, zu ergreifen, wie man auf schön christlich sagt, ist, dass ich mal in einer christlichen Zeitschrift ein Interview gelesen habe von einem Vater, der hat 3 Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt schon erwachsen, als er das Interview gegeben hat. Und eins dieser Kinder hatte als Teenager ganz massive Drogenprobleme. Und er hat dann in dem Interview gesagt, er hatte eigentlich oder hat eigentlich immer noch ein schlechtes Gewissen seinen 2 anderen Kindern gegenüber, weil er so empfindet, er hat sie eigentlich fast ein bisschen vernachlässigt gegenüber diesem einen Kind, das als Teenager diese massiven Probleme mit Drogen hatte. Weil er sagt irgendwie, aller Fokus war auf dieses Kind gerichtet, was wir uns schlaflose Nächte gemacht haben, was wir für einen Aufriss gemacht haben, das Kind in irgendwelche Therapieplätze zu bringen und tralala und irgendwas. Und bei den anderen beiden Kindern war es immer irgendwie so ein bisschen gefühlt, so ja, bei denen ist ja Gott sei Dank alles in Ordnung. Wir müssen uns jetzt halt auf das eine Kind fokussieren, wo es solche Probleme gibt. Und er sagt halt, er hat heute noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil er empfindet, irgendwie in der Not habe ich meine anderen Kinder fast ein bisschen vernachlässigt. Also was er eigentlich damit sagt ist, selbst in diesen Zeiten, als sein Kind wirklich im tiefsten Drogensumpf war, war seine Liebe als Vater zu diesem Kind eigentlich ungebrochen. Eigentlich wahrscheinlich hat er sie in dem Moment viel stärker gespürt als die Liebe zu seinen anderen Kindern, wo alles gut war und wo man sich keine großen Sorgen machen musste. Also er hat dieses Kind geliebt, aber ich denke mir so, Mann, musste er die Drogen gehasst haben. Muss denen das angekotzt haben, diese Drogensucht, diese Rückfälle, alles, was damit einhergeht. Und es hilft mir so ein bisschen, einfach zu sagen, hey, selbst in Situationen, wo ich mal wirklich Mistbau geistlich, wo ich wirklich mal falsch abbiege und Dinge tue, wo Gott also nur noch mit dem Kopf schüttelt, darf ich einfach wissen, diese Liebe von Gott ist da. Aber Mann, hasst er das, wenn ich Dinge tue, die Gott wirklich wehtun im Herzen. Also bei Heiligung als Form von Anbetung geht es nicht um Perfektion. Im Sinne von, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie frei von Sünde werden und das ist dann Anbetung, weil wir das in diesem Leben auch gar nicht können, sondern Heiligung als Anbetung bedeutet, ich widerstehe dieser Versuchung, mich mit meinen Baustellen zu arrangieren. Einfach zu sagen, ach, habe ich schon 10 Jahre damit zu tun, das ist halt einfach so, so bin ich halt. Und wenn ich 1000-mal auf die Schnauze falle, zu sagen, und ich versuche auch das 1001. Mal aufzustehen. Das bedeutet Heiligung als Anbetung. Und wenn ich mich hinstelle und sage, ich mache ganz bewusst in meiner Steuererklärung ehrliche Angaben und sage halt nicht, dass mein Arbeitszimmer nur ein Arbeitszimmer ist, weil ich nutze es auch als Gästezimmer und dann kannst du es halt nicht absetzen. Keiner könnte mir das nachweisen, weil kein Finanzbeamter ist bei uns zu Gast zu über Nacht. Und trotzdem, ich bin ehrlich an dem Punkt. Oder wo auch immer sonst du irgendwie eine Möglichkeit hast, zu betrügen und keiner würde das merken. Das ist eine Form von Anbetung, wenn ich sage, aber weil mir Gott wichtig ist, bin ich an diesem Punkt ehrlich. Oder wenn es darum geht, dass ich meinen Stolz überwinde und jemand um Vergebung bitte, obwohl ich so denke, ja, der könnte aber wirklich zuerst kommen und das, was der gemacht hat, ist auch alles andere als in Ordnung. Aber ich sage, Jesus, dir zuliebe, überwinde ich meinen Stolz und bitte als erster um Vergebung. Das ist Anbetung. Oder darauf zu achten, was ich so im Internet konsumiere und ob das wirklich so das ist, womit Gott so happy ist oder nicht. Das ist eine Form von Anbetung. Und der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Bin ich bereit, mich finden zu lassen? Und schließlich will ich noch auf den dritten Bereich eingehen, so mit Blick auf die Uhr und die Temperatur und so möchte ich das ein bisschen kürzer halten. Aber auch das ist ein Bereich, wo jeder von uns eine Entscheidung treffen kann, Gott die Ehre zu geben. Und dieser dritte Bereich ist das böse E-Wort, die Evangelisation oder welchen Begriff auch immer sozusagen dir da leichter fällt. In Psalm 96 steht in den Versen 3 und dann später in Vers 10, erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Schon im Alten Testament war es nie der Plan Gottes, dass sein Volk sozusagen Gott für sich selber behält. Über dem Tempel stand, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Steht übrigens auch über der Synagoge hier in Dresden. Ich weiß gar nicht, ob das über allen Synagogen steht, ob das nur die... Okay, na. Genau, also schon im Alten Testament war das eigentlich nie der Plan Gottes, dass sein Volk sozusagen Gott für sich behält. Das ist unser Gott. Und heute ist es immer noch nicht sein Plan. Und es gibt mehrere Gründe, warum Evangelisation oder nenn es missionaler Lebensstil oder ja, über die Begrifflichkeiten können wir uns streiten, aber am Ende des Tages geht es darum, dass Menschen von Jesus erfahren, die bisher noch nichts von ihm erfahren haben. Es gibt mehrere Gründe, warum das gut und wichtig und dran ist. Ein Grund ist, weil Jesus uns dazu einen ganz klaren Auftrag gegeben hat, also es ist auch eine Frage von Gehorsam. Ein Grund ist, weil das wirklich der größte denkbare Segen ist, der einem Menschen widerfahren kann, dass er Jesus kennenlernt. Also es ist auch eine Frage von Liebe zu Menschen. Und dann gibt es darüber hinaus noch mehr, was wir ihnen Gutes tun können und sollen. Ich mag ja dieses Motto der Heilsarmee, Suppe sei für Seelenheil. Und lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen. Aber dass jemand Jesus kennenlernt, der ihn noch nicht kennt, ist der größte Segen, der ihm widerfahren kann. Also es ist eine Frage von Liebe zu unseren Mitmenschen, dass wir von Jesus weitererzählen. Und ein Grund ist aber auch, weil es auch eine Form ist, sich wirklich zu fokussieren, ganz bewusst auf diese Güte Gottes, auf dieses Wesen Gottes, wenn wir von ihm weitererzählen. Also nicht nur von dem, was Jesus oder was Gott getan hat, dass er eben zum Beispiel am Kreuz auch gestorben ist, das gehört auch dazu, aber sondern auch von seinem Herz, was ja auch überhaupt erst der Anlass war, dass Gott so handelt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat. Es ist eine Form von Anbetung, wenn ich sage, ich habe dort einen Fokus drauf und das drücke ich auch in der Form aus, dass ich das anderen Menschen erzähle, wie Gott eigentlich ist, was wir für einen guten Gott haben, was Gott getan hat für uns als Menschen. Evangelisation ehrt Gott und es ist eine Form von Anbetung. Und der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Bin ich bereit, mich vom Vater finden zu lassen? Für mich sind es drei Bereiche, wo ich einfach merke, so Woche für Woche in meinem Alltag, da kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann eine Entscheidung treffen, Jesus zur Verfügung zu stellen, was ich einfach habe und was ich bin. Ich kann eine Entscheidung treffen, dass ich versuche, an den Dingen dran zu bleiben in meinem Leben, von denen ich weiß, das macht Gott ganz schön Kummer. Da macht er sich Sorgen, wie ein Vater sich eben Sorgen um seinen Sohn macht, wenn der irgendwo in seinen Lebensbereichen auf schiefen Bahnen geraten ist. Und ich kann eine Entscheidung treffen, dort, wo Türen offen sind, Menschen in Kontakt zu bringen mit diesem Jesus. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten und unterschiedliche Formen und es ist nicht immer alles das Gleiche dran. Aber einfach zu sagen, es ist mir ein Anliegen, auch auf diese Art und Weise will ich Gott ehren. Und schließen möchte ich gern auch nochmal mit dem Vers aus Römer 12. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Amen.